Deutschlandfunk, Medias Res.
Seit Donnerstag sind 16 Menschen wieder frei, die in Russland und Belarus inhaftiert waren, darunter auch Journalisten. Evan Gershkovich vom Wall Street Journal, Altsu Koromascheva von Radio Free Europe, Radio Liberty und Wladimir Karamosa, früherer Journalist und heute Oppositionspolitiker. Wir haben am Donnerstag hier in Medias Res über den Austausch von Gefangenen und politischen Geiseln berichtet, als dieser Austausch noch lief. Weil einige Medien schon Details veröffentlicht hatten, unter anderem der Spiegel, für den Fidelius Schmid recherchiert hat. Ihn habe ich heute Mittag gefragt, woher er so gut Bescheid wusste über eine so heikle Materie.
Das bringt mich jetzt natürlich ein bisschen in Verlegenheit, Ihre Frage. Lassen Sie mich so sagen, wir wussten schon sehr, sehr lange, ich würde sagen, fast zu Beginn aller Bemühungen von diesem Thema und haben das auch sehr eng begleitet. Ich möchte ganz gerne dazu sagen, dass wir natürlich nicht diejenigen waren, die in den laufenden Austausch rein berichtet haben. Also ich glaube, als erste war das die Nachrichtenagentur Bloomberg und in den Tagen zuvor haben natürlich russische Medien wie wild spekuliert. Wir haben aber tatsächlich gewartet, bis die Maschine in Ankara gelandet war und bis der physische Austausch also tatsächlich begonnen hat. Normalerweise würde man jetzt in dem Fall warten, bis die Maschine auch wieder abgehoben hat. Das war aber dann auf Basis der Nachrichtenlage hier nicht mehr zu halten.
Mir ist natürlich klar, dass Sie nicht genau sagen können, wer Ihre Quellen sind. Aber vielleicht können Sie grob umschreiben, welche Art von Leuten sind das? An welchen Stellen bekommen Sie sowas mit?
Wir haben uns Mühe gegeben, mit allen Beteiligten zu sprechen. Dazu kann man vielleicht wissen, dass ich die Recherche geleitet habe, in der es damals um die Frage ging, wer hat Alexei Nawalny vergiftet? Und Alexei Nawalny sollte ja ursprünglich Teil dieses Austauschpakets sein. Das heißt, wir haben uns unterhalten mit Vertretern jener Personen, die ausgetauscht werden könnten oder sollten. Wir haben versucht, mit allen relevanten Akteuren in Deutschland in Kontakt zu sein. Und wir haben auch versucht, und nicht ganz unerfolgreich, auf US-Seite unsere Ohren offen zu halten.
Warum sprechen denn Leute mit Ihnen?
In der Tat ist es ja so, dass man über so Geiselverhandlungen sagt, wenn da etwas öffentlich wird, dann ist es gleich kaputt. Man kann das auch tatsächlich sehen. Im Herbst vergangenen Jahres hat ja ausgerechnet das Wall Street Journal einen längeren Text veröffentlicht, in dem erstens mal erwähnt wurde, dass man den Nawalny mit austauschen könnte und außerdem von der juristischen Unmöglichkeit fantasiert hat, die ein solches Unterfangen beinhalte. Und da haben sie sofort gemerkt, dass hinter den Kulissen dann die Gegner dieser Geschichte aus den Löchern gekrochen sind. Und gesagt haben, ah Mensch, prima. So, auf Ihre Frage, warum redet man mit uns? Ich glaube, wenn Sie mal ganz gut informiert sind beim Thema, dann merken die Leute das und öffnen sich ein bisschen. Und dann ist es natürlich auch so, dass ich für mich persönlich beanspruche, dass ich noch nie jemanden verarscht habe. Und wenn ich sage, ich schreibe nichts, bevor es kein Fakt ist, dann wissen die Leute, dass ich mich dran halte.
Und welches ist dann der Zeitpunkt, wo die Leute oder wo Sie auch sagen, jetzt können wir damit rausgehen?
Geplant war für uns tatsächlich, wenn der Austausch vonstatten gegangen ist. Das heißt, wir hatten uns selbst auferlegt, ursprünglich in dem Moment, wo die Maschine mit den Leuten aus Russland in Ankara abhebt, können wir schreiben, weil dann nichts mehr schiefgehen kann. Womit wir jetzt nicht gerechnet hatten, ist, dass eben die russischen Medien schon 2 Tage vorher mitbekommen haben, wie die russischen Gefangenen in andere Gefängnisse verlegt wurden und so. Und damit wuchsen also schon 2 Tage vorher die Spekulationen ins Kraut. Und deswegen, ja, war es nicht ganz einfach. Das ist ja dann so eine Dynamik, die da in Gang gesetzt wird, die ist als Autor nur noch schwer zu beherrschen. Das fängt damit an, dass also mittags Bloomberg meldet, es geht los, mit gewissen Fehlern drin, aber okay. Das Handelsblatt dann nicht an sich halten kann und sofort eine Eilmeldung raustut. Und dann werden es immer mehr Medien, die berichten, CNN, CBS. Und irgendwann kommt dann auch so ein Desk auf uns zu und fragt, was könnt ihr machen? Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir erstmal eine ganz kleine, abgespeckte Version, die sich ganz vieler Details enthält. Aber dann kamen die ganzen russischen Medien mit weiteren Details. Dann kamen die ganzen russischen Oppositionsmedien mit weiteren Details. Und dann haben wir uns entschlossen, diesen Zeitpunkt, den wir uns ursprünglich gesetzt hatten, etwas vorzuziehen und haben dann berichtet, als der physische Austausch im Gang war und die Identitäten bestätigt waren.
Besteht denn tatsächlich eine Gefahr darin, wenn das Ganze politisch-diplomatisch schon organisiert ist, dass eine frühe Veröffentlichung das noch zum Scheitern bringt? Also gibt es diese reale Gefahr?
Das ist schwierig zu beantworten, Ihre Frage, weil dafür müsste man ja eigentlich ein Beispiel aus der Vergangenheit haben. Also man müsste ein Beispiel dafür haben, dass es gescheitert ist, oder man müsste ein Beispiel dafür haben, dass es nicht gescheitert ist in so einem Fall. Die Medienlandschaft ist ja erstaunlich diszipliniert bei solchen Dingen. Mir ist es lieber, da eine Weile abzuwarten, anstatt mir hinterher in die Schuhe schieben zu lassen, wegen dir hat es nicht geklappt. Es kann bis zum letzten Moment was schiefgehen und es geht um die Freiheit und das Leben von Menschen.
Zum Austausch von Geiseln und Gefangenen vorige Woche war das Fidelius Schmid vom Spiegel zu seinen Recherchen.